NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial. Abendjournal Spezial.
Salomon Heine hat Hamburg gerettet in einer der schwersten Stunden der Stadtgeschichte nach dem großen Brand 1842. Er ist der größte Mäzen, der größte Spender in der Geschichte unserer Stadt. Der Bankier, der Rothschild von Hamburg, Salomon Heine, wurde heute vor 250 Jahren geboren. Wie er bettelarm nach Hamburg kam und hier eine Blitzkarriere hingelegt hat, wo man heute noch seine Spuren findet und wie der reiche Onkel Salomon seinen Dichterneffen Heinrich Heine unterstützt hat und wie er sich mit ihm zoffte, das erzählen wir jetzt alles im Abendjournal-Spezial. Heute mit Daniel Kaiser. Hallo.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Um Salomon Heine geht es heute im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Es ist sein 250. Geburtstag. Heine war damals der reichste Mann in Hamburg, ein großer Stifter und Mäzen. Auch seinen Neffen, den Dichter Heinrich Heine, hat er finanziert. Er war wirklich einer der wichtigsten Männer der Hamburger Stadtgeschichte. Sie nannten ihn den Rothschild von Hamburg. So unfassbar reich war er. Als junger Mann kam Salomon Heine noch völlig mittellos aus Hannover nach Hamburg.
Das war auch der Teil seiner Lebensgeschichte, die er gerne erzählte. Vom Tellerwäscher zum Millionär, das musste sich später jeder Essensgast bei ihm anhören. Aber dass er auch schon einen soliden Familien-Background von erfolgreichen Kaufleuten hatte, das hat er lieber nicht erzählt.
Susanne Wiborg hat über Salomon Heine geforscht und ein Buch geschrieben. Als junger Mann zog er nach Hamburg und das hatte zwei Gründe. Zum einen kam seine Mutter von hier.
Aber der dahinterliegende Grund war, dass es keinen freieren Ort für deutsche Juden gab zu der Zeit als Hamburg und Altona. Also junge Männer, die Karriere machen wollten aus ganz Deutschland, die zog es nach Hamburg. So wie es sie eine Generation später nach Amerika zog, damals war also der goldene Westen, wo man was werden konnte, war Hamburg.
In der Franzosenzeit, als Napoleon mit der Kontinentalsperre versuchte, England zu isolieren, machte Salomon Heine sein Vermögen.
Dann schmuggelten die Hamburger Kaufleute, was das Zeug hielt, vor allen Dingen über Helgoland. Und da hat sich Salomon Heine wohl groß beteiligt und da hat er dann die Grundlagen für seine Großbank gelegt. Also als ganz großer Schmuggler, was damals eine patriotische Tat war und ihm sehr viel Ruhm und Anerkennung einbrachte.
Salomon Heine wurde zum Wohltäter und Stifter. Er baute zum Beispiel das israelitische Krankenhaus auf St. Pauli, in dem heute das Ortsamt sitzt. Heine gab mit vollen Händen.
Es hat niemals in der Geschichte Hamburgs, nicht vorher, nicht hinterher, ein einzelner Mann so viel für diese Stadt getan.
Salomon Heines große Stunde schlug nach dem Brand 1842. Die halbe Stadt lag in Schutt und Asche. Der Senat war in Panik untergetaucht. Chaos auch an der Börse. Die Kaufmannschaft wollte gerade um Zahlungsaufschub bitten. Das wäre das geschäftliche Todesurteil gewesen.
Und da ist Salomon Heine dann klein, dick und 75 Jahre alt auf eine Bank gestiegen und hat ganz laut gesagt, sein Haus, was schon die größte Bank Hamburgs war, bietet Geld zu unveränderten Konditionen an. In dem Moment war die Krise vom Tisch. Und dann hat er noch gerufen, ja, was ist denn verloren? Ist die Elbe abgebrannt? Ist doch nichts verloren, solange wir nur die Elbe noch haben.
Heine pumpte außerdem eine halbe Million in die Stadtkasse, ohne Sicherheit und zinsfrei für den Wiederaufbau.
Dass Hamburg diese Wahnsinnskrise wirtschaftlich überlebt hat, war das singuläre Verdienst von Salomon Heine.
Und wie haben es ihm die Hamburger gedankt? Als Jude durfte Heine nicht einmal ein Haus in der Stadt kaufen, höchstens über Strohmänner. Von einem Bürgerrecht war keine Rede, ganz zu schweigen von einer Ehrenbürgerwürde. Die große Anerkennung gab es erst nach seinem Tod.
Dann haben sich in allen Straßen, dieser Sarg wurde nach Ottensen getragen, ganz normale Hamburger, Juden wie Christen, zu Tausenden dem Zug angeschlossen und haben ihn also zu Fuß zum Friedhof gebracht. Das ist eine Demonstration, die es also in Hamburgs Stadtgeschichte für niemanden sonst je gegeben hat.
Der große Dichter Heinrich Heine wäre ohne seinen reichen Onkel wahrscheinlich untergegangen. Salomon finanzierte Heinrich und gab ihm auch immer wieder neue Jobs.
Er hat ihm sogar eine eigene Tuchhandlung in Bester City-Lage eingerichtet. Nur hatte Heinrich natürlich überhaupt keine Lust. Der sah sich als europäischer Dichter von Anfang an und nicht als Hamburger Krämer. Als Heinrich dann seine Tuchhandlung bankrott hatte, weil er nämlich nur am Jungfernstieg saß und Kuchen aß als Rebell, hat Salomon ihn nicht etwa rausgeschmissen, sondern hat ihm ein Jurastudium finanziert, was Heinrich als völlig selbstverständlich ansah. Er hat immer gesagt, ich bin der große Dichter, ich ehre den Namen Heine, soll der Alte doch zahlen.
Salomon Heine, reicher Onkel, Wohltäter und Retter der Stadt. Heute an seinem 250. Geburtstag erzählen wir seine Geschichte. Ehrenbürger ist Heine nie geworden. Wie man heute im Rathaus beim Senatsempfang an ihn erinnert hat, das erzählen wir gleich im Abendjournal Spezial. Er ist das Hamburger Geburtstagskind des Tages. Vor 250 Jahren wurde Salomon Heine geboren. Am Nachmittag bekam er heute im Kaisersaal des Rathauses eine festliche Geburtstagsfeier, einen Senatsempfang. Hamburg habe Salomon Heine viel zu verdanken, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks.
Das würde lange dauern, das aufzuzählen. Zum Beispiel das israelitische Krankenhaus. Das ist ja für mich als Gesundheitssenatorin sehr wichtig. Das zweitälteste der Stadt und immer noch eines der sehr guten Krankenhäuser über die Stadt hinaus. Aber auch vielleicht, dass die Stadt nicht vollständig abgebrannt ist zur Zeit des großen Brandes, in dem er eben zugestimmt hat, dass sein Haus einer Schneise weichen muss. Und so hat er auch viele karitative Einrichtungen der Stadt, aber auch viele künstlerische Einrichtungen und Künstlerinnen und Künstler finanziell unterstützt.
Zu Lebzeiten hatte Hamburg es ihm nicht gedankt. Salomon Heine war ein Vorzeigebürger mit allen hanseatischen Tugenden, die man sich so vorstellen kann. Aber er durfte kein richtiger, offizieller Bürger sein, weil er Jude war.
Es war, glaube ich, sein Herzenswunsch, auch in die Vereinigung des ehrbaren Kaufmanns aufgenommen zu werden. Das ist ihm versagt worden. Er ist im Grunde erst lange nach seinem Tode ein wenig geehrt worden. Damals ist auch sein Medaillon in die Rathausdiele aufgenommen worden. Ein Bild, ein Porträt von ihm wurde aufgehängt, aber das haben dann auch die Nationalsozialisten wieder schnell beseitigt und das müsste dann auch erst nach dem Krieg wieder rückgängig gemacht werden.
Heute immerhin der Senatsempfang zum 250. Geburtstag. Am Eingang steht ein Ölgemälde, das Heine zeigt. Und damit ist er jetzt auch dort, wo er hingehört.
Die Stadt will aber auch dazu beitragen, dass es noch stärker ins Bewusstsein kommt, auch durch diesen Empfang, wie viel die Stadt diesem Bürger zu verdanken hat, der nie Bürger sein durfte im offiziellen Sinne.
Beate Borowska-Klausberg vom Heinehaus freut sich, dass ihr Salomon heute so geehrt wird. Höflich und zurückhaltend wie sie ist, formuliert sie ganz vorsichtig, dass Hamburg eigentlich noch mehr tun müsste für diesen großen Bürger.
Ja, eine sanfte Unterstützung der städtischen Stellen, weil es tatsächlich von der städtischen Seite nichts gibt zu Salomon Heine. Also das wäre jetzt sehr wünschenswert.
Tatsächlich geht da ja noch was beim Gedenken an Salomon Heine, oder, Frau Senatorin?
Darüber muss ich mit meinem Kollegen, dem Kultursenator, sprechen, denn kann jetzt nicht ohne ihn Zusagen machen. Aber ich will das gerne tun.
Beim Senatsempfang im Rathaus kennen Sie schon alle den Namen Salomon Heine und wissen, wofür er steht.
Sein Mäzenatentum, das ist ein sehr beeindruckender Mann gewesen. In seiner Liberalität und Offenheit.
Wohltätigkeit, Großzügigkeit, über die Schranken von Religionen hinweg, Liberalität. Ganz, ganz moderne Werte in meinen Augen. Also freue ich mich sehr, dass er heute so ein Feier und Fest im Rathaus bekommen hat.
Salomon Heine hat mehr gespendet als irgendjemand vor oder nach ihm in Hamburg. Ja, und wie er mit Freude die Nullen auf die Schecks malte, das erzählen wir gleich im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Mit der Salomon-Heine-Plakette werden bis heute Persönlichkeiten und Mäzene ausgezeichnet, die sich um das Wohl Hamburgs und seiner Bürger verdient gemacht haben. Ausgerechnet dem Namensgeber der Plakette, also Salomon Heine selbst, ist nie so richtig offiziell gedankt worden. Der jüdische Bankier und Onkel des Dichters Heinrich Heine lebte im 19. Jahrhundert und er ist bis heute Hamburgs größter Wohltäter und Mäzen. Thomas Jähn berichtet.
Im Mai 1842 erlebt Hamburg eine seiner großen Katastrophen. Aus einem brennenden Speicher in der Deichstraße entwickelt sich ein Großfeuer. Mehr als 50 Menschen sterben bei dem großen Brand. Fast 20.000 werden obdachlos. Ein Viertel der Stadt wird zerstört.
Es brannte an allen Ecken zugleich. Man sah nur Rauch und Flammen. Die Kirchtürme loderten auf und stürzten krachend zusammen.
Dichtet Heinrich Heine in Deutschland ein Wintermärchen. Tagelang kämpfen die Hamburger gegen die Feuersbrunst. Um die Flammen zu stoppen, soll das Wohn- und Geschäftshaus von Salomon Heine am Jungfernstieg gesprengt werden.
Und er hat das aber sofort zugestimmt, dem Ganzen, dass es sofort gesprengt wird, damit Schlimmeres verhindert wird.
Sagt Beate Borowka-Klausberg vom Verein Heinehaus.
Nicht, denn sonst wären die Flammen ja dann weitergegangen. Und so ist eine Schneise entstanden und dann war das Feuer dann gestoppt.
Auf eine Entschädigung verzichtet Salomon Heine, stiftet stattdessen weiteres Geld für den Wiederaufbau der Stadt. Darunter auch die Kirchen St. Petri und St. Nikolai. Und er schenkt den Kaufleuten neuen Mut.
Er hat gesagt, was ist passiert? Ist die Elbe verbrannt? Solange sie fließt, ist die Hoffnung noch nicht verloren. Und er hat also sofort die Stadt mit Geldwechseln unterstützt. Das heißt, er hat auch zinsgünstige Kredite bewilligt, sodass die ganze Organisation nach dem Brand sofort wieder in Fluss gekommen ist. Und er war derjenige, der praktisch den Weg vorgegeben hat.
Spätestens mit dieser Tat geht Salomon Heine als einer der größten Wohltäter Hamburgs in die Geschichte ein. Doch es ist nicht die erste. Bereits nach der Hamburger Finanzkatastrophe 1825 konnte er viele Geschäftskollegen vor dem Ruin bewahren, dank seines Reichtums.
Einmal war es sein jüdischer Glaube, der ihm gebot, einen Teil des Erworbenen an die Bedürftigen zu spenden. Andererseits war es auch sein Charakter. Er hat es ganz selbstlos gemacht. Und die Leute, sie wussten ja, dass Salomon Heine Geld hat und sind an ihn herangetreten, haben ihn auch gebeten zu spenden. Das war also nicht ungewöhnlich.
Salomon Heine liebt das Theater, unterstützt die Kunst und Wissenschaft. Er lässt Schulen bauen, fördert die Hamburger Kunsthalle, zahlt Malern Studienaufenthalte und unterstützt Schauspieler in schlechten Zeiten. Seine Großzügigkeit ist stadtbekannt und bringt viele Anekdoten mit sich. Meist werden hübsche junge Mädchen zu dem Wohltäter geschickt.
Mit der Bitte, ob er nicht eine kleine Unterstützung gewähren könne. Und da hat Salomon Heine selbstverständlich einen Scheck ausgefüllt. Und die junge Dame ist erstarrt vor Schreck und sagte, oh Gott, Sie haben sich vertan. Und dann soll Salomon Heine auf den Scheck geschaut haben und gesagt haben, ja, Sie haben recht, ich habe mich vertan, und schrieb noch eine Null dazu. Und es heißt, dass er also immer gerne hübsche Frauen um sich versammelt sah. Aber die allerschönste war natürlich Betty, seine Ehefrau.
1837 stirbt seine geliebte Frau Betty bei der Geburt der jüngsten Tochter. In Erinnerung an sie und wegen der schlechten Krankenversorgung der Juden in Altona und Hamburg stiftet Salomon das Betty-Heine-Krankenhaus, später umbenannt in israelitisches Krankenhaus.
Das war ursprünglich auf St. Pauli und da ist jetzt das Ortsamt angesiedelt. Und das stand allen Konfessionen offen, das hatte Salomon Heine so verfügt. Und bedürftige jüdische Mitbürger wurden kostenlos behandelt dort.
Es ist das erste moderne Hospital Norddeutschlands. Zur Eröffnung 1843 dichtet Heinrich Heine:
Ein Mann der Tat, tat er, was eben tunlich. Für gute Werke gab er hin den Taglohn, am Abend seines Lebens menschenfreundlich, durch Wohltun sich erholend von der Arbeit.
Und die jüdische Gemeinde lässt zum Dank goldene Medaillen prägen, mit der Aufschrift: Menschenliebe ist die Krone aller Tugenden. Salomons Hilfsbereitschaft schloss die gesamte Familie ein. 1837 gründet er im Gedenken an den früh verstorbenen ältesten Sohn die Hermann-Heinsche Stiftung, um israelitische Handwerker, Gewerbetreibende und Künstler zu unterstützen. Und zeitlebens hat Salomon seinem Neffen Heinrich Heine finanziell geholfen.
Und man kann ja auch behaupten, wenn der Onkel nicht gewesen wäre, dann hätten wir die Werke Heinrich Heines nicht, weil er ihn ja ständig unterstützt hat. Also nicht nur ihn, sondern auch die gesamte Familie, die Mutter und die Geschwister. Also Salomon Heine war das Oberhaupt der Familie.
Auch nach seinem Tod 1844 tut Salomon Heine Gutes. Die Liste der Einrichtungen, die er in seinem Testament bedacht hatte, ist lang. Zuwendungen bekommen Kirchen, die israelitische Gemeinde, Armenhäuser, Schulen und Vereine und selbst seinen Angestellten lässt er Geld zukommen. Doch trotz all seines Einsatzes für das Gemeinwohl, da Salomon Heine Jude war, wird ihm zeitlebens das Hamburger Bürgerrecht verwehrt.
Und erst wenn er zum Christentum übergetreten wäre, dann hätte er die Möglichkeit gehabt, das Bürgerrecht zu erwerben. Das hat er allerdings abgelehnt. Und zwar, weil er sich doch als Jude fühlte.
Allein die patriotische Gesellschaft ernennt Salomon Heine 1843, ein Jahr vor seinem Tod und nach 60 Jahren in Hamburg, zum Ehrenmitglied.
Heinrich Heine, der große Dichter, der hat heute ein Denkmal am Hamburger Rathaus. Ohne seinen reichen Onkel hätte er aber wohl nie eine solche Karriere hingelegt. Wie die beiden sich ein Leben lang gezofft haben, das erzählen wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Hätte der dumme Junge was gelernt, brauchte er nicht zu schreiben Bücher. Das sagte Salomon Heine über seinen Neffen Heinrich. Zeit seines Lebens hat Salomon seinen faulen Neffen, wie er ihn nannte, finanziell unterstützt, manchmal sogar gerettet. Dass Heinrich nicht Banker wurde, sondern Dichter, das wurmte den Kaufmann Salomon sehr. Kerry Rügemer über dieses besondere Verhältnis der beiden.
1816 kam Heinrich Heine, gerade einmal 18 Jahre alt, nach Hamburg. Er sollte im Bankhaus Heckscher & Komp das Geldgeschäft erlernen. Sein Onkel Salomon, damals schon erfolgreich und angesehen, nahm ihn unter seine Fittiche. Heinrich aber langweilte sich in der Bank zu Tode.
Er hat diesen Lehrlingsberuf nicht besonders ernst genommen. Und Salomon Heine war eben einer, der sehr korrekt war und es erwartet hatte, dass er eben sich da richtig gut einarbeitet.
Silvia Steckmest befasst sich seit vielen Jahren intensiv mit der Familie Heine. In ihrer ausführlichen Biografie über den Patriarchen Salomon beleuchtet sie auch das Verhältnis zwischen Onkel und Neffe, die grundverschieden waren.
Er war ein Jude, der, wie er selber gesagt hatte, mal in einem Brief eben nicht gebildet war. Heinrich Heine, sein Neffe, war ja nun ein Sprachkünstler, kann man fast sagen, ne? Gemocht haben sie sich in jedem Fall, nur sie haben sich eben auch immer wieder behagt, ne?
Heinrich Heines Abneigung gegen den Bankberuf führte zum Abbruch der Lehre. Und auch ein Geschäft für Stoffe aus dem insolventen Geschäft seines Vaters in Düsseldorf, das ihm der Onkel in Hamburg einrichtete, führte nicht zum kaufmännischen Erfolg des Dichterneffen. Der hatte zudem eine scharfe Zunge und kommentierte gesellschaftliche Treffen in Salomons Ottensener Villa gerne in Briefen an seinen Freund Christian Sethe in Düsseldorf.
Mein Oheim lebt auf dem Lande. Dort geht es sehr geziert und geschwänzelt zu. Diplomatisches Federvieh, Millionäre, hochweise Senatoren etc. sind keine Leute für mich.
Gleichzeitig muss Heinrich Heine, schüchtern, wie er nach seiner Ankunft in Hamburg wohl noch war, häufig arrogant und schlecht gelaunt gewesen sein. So ist die Beobachtung der Schriftstellerin Therese de Vriend überliefert, die zu Gast bei Salomon Heine war.
In einiger Entfernung mir gegenüber saß ein Herr, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog, weil er mich mit zugekniffenen, zwinkernden Augen maß, dann geringschätzig und gleichgültig fortsah. »Wer ist der Herr doch drüben?«, fragte ich. »Kennen Sie den nicht? Das ist ja mein Neffe, Heinrich, der Dichter.« Und die Hand vor den Mund legend, flüsterte er, »die Kanaille.«
Trotzdem, der Onkel unterstützte seinen faulen Dichterneffen, wie er ihn öfters nannte, zeitlebens. Salomon sah ein, dass Heinrich nicht zum Kaufmann taugte, finanzierte ihm erst seine Studien in Bonn, Göttingen und Berlin und dann auch eine stattliche Jahresrente, die höher war als Heinrichs Einkünfte aus seiner schriftstellerischen Arbeit. Auch als Heinrich längst nach Paris emigriert war, bekam er Geld von Salomon. Allerdings führte diese finanzielle Abhängigkeit häufig zu Auseinandersetzungen. Aus dieser Zeit soll ein Stammbucheintrag Heinrichs für Salomon stammen.
Lieber Onkel, leihe mir 100.000 Taler und vergiss auf ewig deinen dich liebenden Neffen Heinrich.
Ein bescheidener Lebensstil war für den Dichter undenkbar. Und auch seine Ehefrau Mathilde bevorzugte ein verschwenderisches Dasein. Deshalb kamen die Eheleute nie mit dem Einkommen Heinrichs, das eigentlich gereicht hätte, zurecht. Ende Oktober 1838 ermahnte Salomon seinen Neffen in Paris:
Geld, Geld, Geld ist notwendiges Übel und für alles Talent bekommt man kein Stück Brot umsonst. Also lege zurück, ich lebe nicht immer.
Trotz beständiger Differenzen zwischen dem nüchtern kalkulierenden Bankier und seinem träumerischen Dichterneffen müssen sich diese beiden unterschiedlichen Charaktere auch geliebt haben. So schrieb Heinrich nach dem Tod des Onkels an seine Schwester:
Das Gehirn zittert mir im Kopf. Ich kann doch keine zwei Gedanken zusammenfassen. Dieser Mann spielt eine große Rolle in meiner Lebensgeschichte und soll unvergesslich geschildert werden. Welch ein Herz, welch ein Kopf.
Als Salomon Heine im Dezember 1844 starb, war Heinrich längst selber krank und hatte zunehmend hohe Kosten für seine medizinische Behandlung zu begleichen. Er ging fest davon aus, nach dem Tode seines Onkels ein reicher Erbe zu sein. Doch diese Erwartung wurde bitter enttäuscht. Zwar hatte der Onkel ihm vermutlich eine lebenslange Rente zugesichert, das aber nur mündlich. Im Testament stand nichts dergleichen. Salomons Sohn Karl weigerte sich gar, die seinem Cousin zugedachten 8.000 Mark auf einmal auszuzahlen, benutzte dieses Geld als Druckmittel, so Sylvia Steckmest.
Karl Heine war ja so ein Angsthase, dass er dann sofort gesagt hat, nein, also du bekommst das Geld nicht. Er wollte eben regeln, dass Heinrich Heine niemals etwas über seinen wunderbaren Vater schreibt. Das war der Hauptpunkt.
Mit solchen Memoiren, in denen der Onkel nicht allzu gut wegkommen würde, hatte Heinrich häufiger gedroht. Geschrieben hat er sie nie oder sie sind verschwunden. Tatsache bleibt, dass Salomon seinem Neffen immer finanziell geholfen hat. Und trotz ihrer vielen Streitereien bewunderten und achteten sich die beiden gegenseitig. Salomon Heine ebnete Heinrich dessen Weg zum Ruhm materiell. Wer weiß, ob der große Dichter es ohne diese Unterstützung je so weit gebracht hätte.
An der Elbchaussee, da hat Salomon Heine gewohnt. Was davon heute noch zu sehen ist, das berichten wir gleich im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Wie wohnte Salomon Heine? Darum soll es jetzt gehen im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3 zu seinem 250. Geburtstag. Er hatte ja ein Stadthaus am Jungfernstieg, aber da gibt es auch noch dieses wunderschöne Anwesen an der Elbchaussee mit Elbblick. Heute ist da der Heine Park. Die Villa, die gibt es nicht mehr, aber immerhin ein unscheinbares Gartenhäuschen an der Elbchaussee 31. Und das erinnert bis heute an den großen Geschäftsmann und Wohltäter. Thomas Jähn war für uns zu Besuch im Heinehaus.
Ja, in diesem Raum werden die Besucher begrüßt.
Beate Borowka-Klausberg vom Verein Heinehaus führt durch die Räume. Die alten Dielen knarzen.
Das ist ein Raum, der der Person Salomon Heine gewidmet ist und seiner Frau Betty.
Ein schmaler brauner Sekretär steht dort. An der Wand hängen verschiedene Bilder, Ölgemälde und Drucke von Salomon Heine und seiner Frau Betty. Hier am Elbhang genoss Heine den Blick aufs Wasser und die damals noch begrünten, wunderlieblichen Elbinseln, wie sein Neffe Heinrich Heine sie nannte. Das Anwesen hatte Salomon 1812 gekauft.
Und das war damals möglich. Also Juden konnten hier in Altona im Gegensatz zu Hamburg Grundbesitz erwerben. Also zwischen dem Ranville'schen Restaurant und den Sieveking'schen Besitzungen lag sein wunderschöner Garten und er liebte es, hier zu sein. Er verbrachte seine gesamten Sommer hier.
Ob Landsitz oder Stadthaus, so großzügig er sich gegenüber den Menschen zeigte, so bescheiden waren seine Häuser.
Es war vornehm, es war fein, aber es war natürlich nicht so protzig. Das war schon zurückhaltend. Die Einrichtung muss aber sehr imposant gewesen sein. Feine, teure Möbel, viel Silber aus Paris. Seine Frau Betty kaufte gerne in Paris ein.
Ein wenig vom noblen Charme ist ein paar Schritte weiter zu spüren.
Ja, und hier befinden wir uns in dem berühmten kleinen Gartensaal von Salomon Heine. Hier konnte, wo wir gerade durchgegangen sind, konnte man nicht durchgehen. Das war zugemauert. Der andere Teil des Hauses wurde von dem Gärtner bewohnt und Salomon Heine konnte nur hier durch die Gartentür, durch den Garten hineintreten.
Ein kleiner ovaler Saal im spätklassizistischen Stil, lindgrün gestrichen und mit Stuck an der Decke. Ein wahres Schmuckstück.
Im Grunde genommen ist hier das letzte authentische, noch übrig gebliebene Gebäude, wo Salomon Heine sich aufgehalten hat. Wir sitzen hier in diesem kleinen, feinen Gartensaal und können uns tatsächlich vorstellen, dass Salomon Heine hier bei Tee und kleinen Gesprächen, eventuell auch bei Musik, gesessen hat und sich amüsiert hat.
Auf der einen Seite ein Stehpult, heute genutzt für Vorträge. Auf der anderen Seite ein Teetisch mit Stühlen und Tassen aus der Biedermeierzeit. An der Wand Bilder.
Dass man so einen Hauch, eine Ahnung bekommen könnte, wie es tatsächlich damals eingerichtet war. Aber es könnte auch so gewesen sein, dass hier auch kleine musikalische Darbietungen stattgefunden haben.
Salomon nutzte den kleinen Saal als Rückzugsort, als Ruhepol, wenn ihm die vielen Geselligkeiten und Feste zu viel wurden. Denn Gäste gab es viele im Hause Heine. Daran erinnern Bilder von Persönlichkeiten aus Kunst, Politik und Stadtleben. Auch Felix Mendelssohn Bartholdy war häufig hier. Der hatte in Berlin einen großen Gartensaal für Konzerte. Und so könnte es durchaus sein,
dass er Salomon Heine das ins Ohr geflüstert hat. Vielleicht könnte es hier so etwas en miniature geben. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Gedanke Salomon Heine gefiel und er sich das dann hat so einrichten lassen.
Die Haustreppe hinauf befindet sich ein kleines Gästeappartement mit Blick auf den Heinepark.
Nun, leider ist es heute etwas lauter als damals. Die Geräusche sind andere. Die Elbe sieht auch anders aus als zu Heinrich Heines und Salomons Zeiten. Das ist der Lauf der Zeit. Und man kann hier, von hier aus kann man auch die Terrasse sehen, die jetzt mit Bänken bestückt ist. Und da stand das Salomon-Heinische Landhaus.
Das Landhaus stand schon, als Salomon das Anwesen kaufte. Davon übrig geblieben ist nur eine historische Aufnahme. 1880 wurde die Villa abgerissen.
Man hat jetzt an der Stelle, wo die Salomon-Heinische Villa gestanden hat, eine so eine Art Terrasse gebaut, sodass man genau sehen konnte, die Ausmaße, wie groß das Haus war, dass man erahnen konnte, dass es gar nicht so groß war, natürlich groß genug, aber eher doch bescheiden, also nicht sehr protzig.
Die weiße Villa, die heute nebenan zu finden ist, entstand erst um 1900, nach Salomons Zeit. Und so bleibt allein das kleine Gartenhaus, das an den Geschäftsmann und Wohltäter Salomon Heine erinnert.
Diese Person einfach dem Vergessen anheimzugeben, wäre nicht richtig. Und dieses Kleinod hier, dieses Gartenhaus zu retten, war natürlich eine hervorragende Idee.
Nur durch Zufall existiert es noch. Seit den 60ern steht es unter Denkmalschutz und wird vom Verein mit Kulturveranstaltungen wachgehalten. Doch Borowka Klausberg findet, Salomon Heine verdient mehr.
Dass wir hier in diesem Park ein Denkmal für ihn aufstellen lassen. Also etwas, womit die Besucher auch sich identifizieren können, einen Eindruck bekommen, wer diese Person war. Da gibt es schon eine Idee, aber ich hoffe, dass im nächsten Jahr sich diese Pläne konkretisieren werden. Und dann wird es im Park noch mehr Hinweise auf Salomon Heine geben.
Kein anderer hat so viel für Hamburg gegeben wie Salomon Heine. Aber so richtig gedankt hat man es ihm nicht, denn Salomon Heine war im engstirnigen lutherischen Hamburg ein Außenseiter.
Heine war ein gläubiger Jude. Er hat keinen koscheren Haushalt geführt. Das heißt, er war nicht streng gläubig im herkömmlichen Sinne. Gleichwohl hat er sich nie vom Judentum abgekehrt. Das heißt, er hat sich nicht taufen lassen. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, sich nicht taufen zu lassen, sondern Jude zu bleiben, weil er zum einen seine Glaubensgenossen und damit auch seine jüdischen Freunde und Freundinnen nicht brüskieren wollte. Zum anderen aber auch, weil er tatsächlich zeitlebens dachte, es wird schon eines Tages besser werden für die jüdische Minderheit. Und deswegen diesen taktischen Schritt von der Konversion zum Christentum für ihn nicht in Frage kam.
Erklärt Miriam Rürup, die Direktorin des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Als sich vor 200 Jahren in Hamburg die Reformbewegung des Judentums gegründet hat, der Tempelverein also, der die Grundlage dafür geschaffen hat, was wir heute liberales Judentum nennen, hat Salomon Heine sich auch dort eingebracht.
Sowohl finanziell als auch personell und auch Mitglied dieser Gemeinde wurde. Er ging also ab und an, es anzunehmen in den Gottesdienst. Nichtsdestotrotz führte das nicht dazu, dass er jetzt zu Hause also zwei Küchen oder Ähnliches gehabt hätte. Aber beispielsweise im israelitischen Krankenhaus hat er Wert darauf gelegt, dass es nach orthodoxem Ritus geführt wird, dass es also zwei Küchen gibt.
Natürlich hatte Heine wegen seines jüdischen Glaubens auch Nachteile, erklärt die Heine-Biografin Susanne Wieborg.
Er hatte also als Jude eine sehr schlechte Position. Generell, denn es hieß also, dass sich Christen glaubten, sich zu erniedrigen, wenn sie in eine jüdische Gesellschaft gingen. Und man sah auch umgekehrt keine Juden bei Christen eingeladen. Und Salomon Heine war der Erste, der das durchbrochen hat. Also nachdem er erstmal Geld hatte, hat er angefangen, war ein sehr geselliger und fröhlicher und barocker Typ. Er liebte unheimlich gutes Essen, wie die Hamburger ja auch zu der Zeit. Und er hat sich 1808, als er reich war, einen herrlichen weißen Landsitz an der Elbchaussee gekauft und zweimal die Woche wurde da gegessen. Und da lud er jeden ein, der ihm Spaß machte und wenn er den auf der Straße traf. Und das war die erste Gesellschaft, in die auch Christen kamen. Die erste jüdische Gesellschaft, in die regelmäßig auch Christen kamen. Also das war der erste Schritt, mit dem er diese jüdisch-christliche Barriere durchbrochen hat.
Mehrmals habe es in dieser Zeit in Hamburg Pogrome gegen Juden gegeben.
Bei den ersten Judenkrawallen nannte man sowas ja. Da wurden ihm noch die Fenster eingeschmissen. Beim zweiten Mal, ich glaube das war 1830, da stellten sich dann, während die Leute also auf dem Jungfernstieg randalierten, stellten sich Zivilisten vor das Bankhaus Heine und sagten noch einen Schritt weiter und ihr fliegt in die Alster. Und da blieben seine Scheiben dann heil. Also da hatte er schon die Rolle, dass völlig normale Leute auf der Straße zu seinem Schutz aufstanden.
Salomon Heine wurde zu einer großen Integrationsfigur in Hamburg.
Was sich am deutlichsten bei seinem Tod gezeigt hat, er ist 1844 gestorben und die Beerdigung war an einem fiesen, kalten Nebelmorgen. Da ist der Sarg an der ABC-Straße rausgebracht worden, alle Senatoren und Diplomaten in Kutschen hinterher. Und dann haben sich alle in allen Straßen, dieser Sarg wurde nach Ottensen getragen, ganz normale Hamburger, Juden wie Christen, zu Tausenden dem Zug angeschlossen und haben ihn also zu Fuß zum Friedhof gebracht. Das ist eine Demonstration, die es also in Hamburgs Stadtgeschichte für niemanden sonst je gegeben hat. Also das zeigt ein bisschen die Rolle, die er zu seiner Zeit hatte.
Über Heinrich Heine ist viel bekannt. Die meisten Deutschen wissen zumindest, wer er war. Ganz anders sieht es mit Salomon Heine aus. Die Autorin Silvia Steckmess, die beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Familie Heine und dabei eben besonders mit Salomon. Jetzt, zu seinem 250. Geburtstag, hat sie eine sehr umfangreiche Biografie herausgebracht. Carrie Rügemer hat sich mit Silvia Steckmest über die aufwendige Recherche und neue Erkenntnisse unterhalten.
Meist fangen die Geschichten um Salomon Heine um 1816 an, dem Jahr, in dem sein berühmter Dichterneffe nach Hamburg kam. Silvia Steckmests Biografie beginnt davor.
Da war bisher wenig bekannt. Jetzt habe ich versucht, eben ein bisschen aus der Franzosenzeit zu erzählen und aus der Zeit, als Salomon Heine seine Villa kaufte und die Flüchtlinge bei sich dann untergebracht hatte.
Die Flüchtlinge waren arme Hamburger. Sie konnten die von den Franzosen geforderte Vorratswirtschaft an Lebensmitteln nicht erfüllen. Mindestens ein halbes Jahr lang sollte jeder Bürger so auf eine Belagerung Hamburgs vorbereitet sein. Wer das nicht schaffte, wurde aus der Stadt getrieben und landete in Ottensen und Altona, die damals auf dänischem Staatsgebiet lagen. Dort hatte Salomon Heine seit 1812 seine Villa an der Elbchaussee.
Er hat eben sehr viel geholfen, bei seinem Nachbarn dann Suppenportionen zu verteilen an die Flüchtlinge und Gutscheine und ihnen Geld zu geben, damit sie weiterreisen konnten, denn es waren immerhin 20.000, die dann mal eben schnell nach Ottensen kamen über Weihnachten und versorgt werden mussten.
Silvia Steckmest verfolgt die Spuren Salomon Heines seit weit über einem Jahrzehnt.
Ich habe jahrelang eigentlich im Staatsarchiv gesessen. Ich habe angefangen, Stammtafeln zu machen von jüdischen Familien, die so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Hamburg gelebt haben. Und anhand dieser Stammtafeln hatte ich schon mal eine ausgesprochen gute Basis mir erarbeitet. Hab dann Testamente gelesen von Salomon Heine, aber auch von vielen anderen. Es gibt ja einen großen Buchbestand im Staatsarchiv und habe diesen Buchbestand durchgearbeitet und bin dann natürlich auch manchmal zufällig auf irgendwelche Quellen gestoßen. Ne?
Manchmal waren es nur wenige Zeilen, die zu anderen Dokumenten führten, die dann wiederum ein weiteres Teil in diesem regelrechten Puzzle ergaben. Über die Jahre hinweg hat sich so ein Gesamtbild gefügt, mit interessanten Details, die Silvia Steckmest unter anderem anhand von Briefen Salomon Heines entdeckt hat.
Er hat eben hebräische Buchstaben viel benutzt, gerade im Briefwechsel mit den Rothschilds, hat aber dann nicht hebräisch geschrieben, sondern hat Judendeutsch geschrieben. Das ist so die Sprache, die die meisten Juden vermutlich noch untereinander sprachen und hat dann eben aber hebräische Buchstaben dafür benutzt. Das heißt, es ist eigentlich eine Schrift, die heute keiner lesen kann. Ich hatte mal hier den Rabbiner gebeten, der konnte gar nichts lesen. Aber es gibt Studenten in London, die im Rothschild-Archiv arbeiten, die diese Schrift lesen können, die das gelernt haben.
Sichtbare Spuren aus seinem Privatleben gibt es heute nur noch wenige. Seine Villa an der Elbchaussee wurde 1881 abgerissen, das Haus am Jungfernstieg beim großen Brand gesprengt. Im Rathaus hängt ein Porträt von ihm. Das zeigt ihn als erfolgreichen Geschäftsmann seiner Zeit. Mit modisch gelockten Haaren sitzt er lässig an einem kleinen Tisch. An der linken Hand ist ein riesiger Diamantring zu erkennen. Die rechte hält einen Brief mit seiner Unterschrift. Silvia Steckmess, die früher beruflich mit Mode zu tun hatte, investiert sehr viel Zeit in ihre Recherchen. Die Geschichte des jüdischen Bankiers und Menschenfreundes fasziniert sie. Mit ihrer ausführlichen Biografie geht sie gegen das Vergessen vor.
Viele, glaube ich, wissen überhaupt nichts über ihn. Und wenn, dann wie gesagt nur die Verbindung, der Onkel, ne, von Heinrich Heine, der reiche Onkel, und der Bankier, vielleicht noch der, das Krankenhaus gestiftet hat. Und vielleicht kennen Sie das Heinehaus am Jungfernstieg, aber Sie wissen nicht, warum es Heinehaus heißt. Also solche Dinge.
Salomon Heine blieben als Jude viele Rechte und Ehrungen verwehrt. Silvia Steckmest findet, es ist an der Zeit, diesen großen Menschenfreund und Gönner endlich zu würdigen.
Ich würde mir wünschen, dass Salomon Heine zum 250. Geburtstag in die Versammlung des ehrbaren Kaufmanns posthum als Ehrenmitglied aufgenommen wird, denn damals ist ihm diese Zugehörigkeit verweigert worden. Er konnte ja nicht Bürger werden und nicht Ehrenbürger werden. Und nun feiert diese Gesellschaft den 500. Geburtstag und Salomon Heine den 250. Geburtstag. Ich denke, das wäre eine gute Gelegenheit.
Das war das Abendjournal-Spezial über einen großen Hamburger, Salomon Heine. Drei Bücher wollen wir Ihnen empfehlen. Das von Susanne und Jan Wiborg ist im Weltbild Verlag erschienen und kostet 15 Euro. Der Sammelband, herausgegeben von Beate Borowka-Klausberg, ist bei Waldstein erschienen und kostet 20 Euro. Und das neue Buch von Silvia Steckmest heißt Salomon Heine, Bankier, Mäzen und Menschenfreund, hat 342 Seiten für 28 Euro. Schauen Sie mal einfach vorbei im Heine-Park an der Elbchaussee. Da gibt's einen tollen Blick auf die Elbe. Und nach Voranmeldung kann man auch das Gartenhaus der Heines besuchen. Immer wieder gibt es da auch Kulturveranstaltungen. Und da atmet man in diesen alten Räumen die alte Zeit ein und hört fast Salomon Heine lachen. Das war das Abendjournal-Spezial mit Daniel Kaiser. Einen schönen Abend noch. Tschüss.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.